Der HSV musste noch einen Schritt weiter sein. Hat Kiel und St. Pauli also besser vorgeführt bekommen, als wer man ist und wo man ist, als jetzt von Kiel und St. Pauli. Besser geht's nicht oder schlimmer geht's nicht. Da nützt auch keine Schiebermütze und der bestverkaufte Fanclub-Artikel. Wenn ich das alles höre, dann weiß ich, Kinder, ihr habt es immer noch nicht geschnallt. Life!
Ja, alles wie immer, liebe Fußballfans. Reif ist live am Montag, ist für Sie da und Bayer Leverkusen verliert nicht. Auch an diesem Wochenende nicht. Damit herzlich willkommen und der Gruß geht an Marcel Reif.
Guten Morgen.
Und gleich angelehnt die Frage, Sie begleiten Fußball seit, ich glaube, etwa 40 Jahren, haben wie viele Fußballspiele circa gesehen, würden Sie sagen, wenn Sie Fernsehen und Stadion zusammennehmen?
5.000, 6.000, 10.000.
Wäre auch mein Tipp. Was muss passieren, damit Bayer Leverkusen ein Fußballspiel in dieser Saison verliert?
Im Moment fehlt mir jegliche Fantasie. Mein Sohn arbeitet ja da und wir haben ein Ritual, seit dieses begonnen hat, dieser Irrsinn, vor allem wann die Tore fallen, damit man nicht verliert, dass ich dann Tor fällt, irgendwie 98., 99. Minute und ich fange an in Großbuchstaben, ihr habt sie nicht alle. So, gestern bekomme ich bei ihr habt, klingelt das Telefon und der redet nicht mal mehr mit mir, sondern nur ein leises Kichern. Ich sage, danke, das wollte ich dir auch gerade sagen.
Ja, das was macht das mit den Gegnern vor allen Dingen? Also wenn einmal so die Psychologie
ist... Die warten bei der Ecke, wette ich mit ihnen, dass nicht alle, aber mit der Adrenalin und auch sonst gaben die sich ja ein bisschen so. Ich wette mit ihnen, dass als der Ball da draußen hingelegt wurde, dass drinnen, kam eigentlich auf die Uhr geguckt, nee, oder? Nee, also pass auf. Und dann machst du, was du tust und kannst. Und auch Leute, die Abwehr spielen können, Sabitzer war dann nah dran und so. Dann geht der Stanisic hoch und macht das Ding an. Ich hatte das Spiel, gebe ich ehrlich zu, auch um damit diese Diskussion auch mal, das mal aufhört. So auch. Ich hatte mich geärgert, als das Tor fiel, weil sie waren wirklich gut und haben Dortmund eigentlich hergespielt. Dann fällt dieses Tor aus dem Nichts. Und da habe ich gedacht, komm, ist doch gut. Hab mit einem Auge rübergeschielt zum Halbfinale FA Cup Coventry. Der Zweitligist hat da gerade einen 0-3 aufgeholt.
Genau, haben wir nachher auch in den Toren zu sehen.
Und hat er eigentlich gesagt, komm, ist 0-1, das ist doch nicht ehrenrührig. Denk, aber komm, den Eckball nehmen wir noch mit. Hör auf. Das, haben Sie Alonso gesehen?
Ja.
Der grinste, das macht er selten, also dass er sich freut und springt. Aber der grinste von da bis da. Die machen sich selber lustig über sich selber mittlerweile. Ich meine, das kannst ja nicht, man kann ja manches trainieren, aber du kannst ja nicht trainieren, pass auf, wenn die 97., 96. kommt, machen wir ein Tor, dann geht's unentschieden aus oder wir gewinnen. Irre.
Das passt auch zu der letzten Woche, oh Gott, im Ganzen. Denn es ist eine Menge passiert und das wollen wir besprechen heute bei Reif ist live. Es geht jetzt gleich los mit der Nagelsmann-Entscheidung für den DFB. Die Trainersuche des FC Bayern beschäftigt uns damit automatisch. Florian Wirtz und seine Zukunft wollen wir beleuchten, ein bisschen auf Abstiegs- und Aufstiegskampf gucken. Und dann gibt's Tore satt, nämlich beide FA Cup Halbfinals und auch den Klassiko zwischen Real Madrid und Barcelona. Aber zunächst Julian Nagelsmann. Das war die Nachricht, weil jetzt steht endlich mal was fest. Er bleibt Bundestrainer bis 2026, hat seinen Vertrag verlängert und der DFB hat das Ganze in einem Video mitgeteilt, das wir uns jetzt einmal anschauen wollen.
Einfach nur machen, ja? Weniger darüber reden, mehr machen.
Dann legen wir los.
Ja, haben wir euch klar gemacht. Julian bleibt.
So macht man das heute, Herr Reif.
Ja.
Einmal kurz zum Nachdenken mit Cliffhanger.
Gut.
Sie waren ja eher der Überzeugung, dass Ihnen das Tagesgeschäft mehr reizen würde als das des Bundestrainers.
Ich glaube auch, dass in seinem Alter das die natürliche Überlegung ist. Aber es scheinen, das wissen wir aber nicht. Und Sie werden mich auch nicht dazu kriegen, dass ich sage, wer denn? Aber es scheint doch den ein oder anderen Bedenkenträger beim FC Bayern gegeben haben und dessen unausgesprochene oder leise geraunte Bedenken müssen ihm so in den Ohren geklungen haben, also Julian Nagelsmann, dass er gesagt hat, nee, dann ist das vermiente Gelände eben noch nicht geräumt. Und ich bleib dabei, war für mich die natürliche Lösung in vielem. Ich glaube, da hätte man auch einiges wegräumen können und das hätten sie hingekriegt. Aber dazu hätte er die volle Rückendeckung haben müssen. Und ich glaube, daran lag's. Dass er dann sagt, das ist eine Entscheidung des Herzens und so, da sind ja noch ein paar Wunden, die nicht ganz verheilt. Und dann gibt man gern noch mal eine zurück. Es stehen mehrere Dinge fest. Es steht fest, Nagelsmann wird es nicht, soviel ich weiß.
Aber FC Bayern.
Ja, Alonso wird es, wenn ich nicht irre, auch. Ja,
die Bayern machen wir ein bisschen später auf. Lassen Sie uns.
Dann bleiben wir nur bei Nagelsmann.
Zumindest ein bisschen noch. Und einmal Max Eberls Aussage zu dieser Entscheidung von Nagelsmann pro DFB uns hier in Erinnerung rufen. Denn auch er glaubt, dass da die Vergangenheit doch noch eine Rolle gespielt hat bei Julian Nagelsmann. Jetzt zu sagen, ich bleibe beim DFB und beschäftige mich nicht weiter mit den Gesprächen mit dem FC Bayern. Der Verein war ja auch noch nicht so weit, ihm ein konkretes Angebot unterbreiten zu können. Also Max Eberl sagt dazu, ich würde es jetzt nicht als Absage bezeichnen, dass wir mit Trainern sprechen müssen, um einen Trainer zu finden, ist klar. Wir haben eine Liste, das war auch mit Julian so. Irgendwann hat man gemerkt, der Stachel von damals sitzt noch tief, die Trennung ist noch sehr frisch. Das wäre zu früh für seine Wahrnehmung und das ist dann auch okay. Das zahlt darauf ein, was Sie gerade mit vermintem Gelände umschrieben haben.
Ja, und das doch, dabei sollten wir es belassen. Damit ist es auch okay. Ich glaube nicht, dass da böses Blut irgendwie neu entstanden ist. Die haben sich nicht getrennt mit großem Bohai und das hat uns die Fußballnation massiv ja beschäftigt, weil ihnen langweilig war, sondern weil da Dinge offenbar nicht gestimmt haben, nicht funktioniert haben, Besetzungen nicht funktioniert haben, das Personal wurde ausgetauscht. Und dennoch, wenn man dann neu anfangen will mit so einer Erfahrung, dann muss aber auch wirklich alles geklärt sein. Und offenbar sind da noch ein paar Dinge im psychologischen Bereich, Achtung, da sage ich dann, komm, ist okay. Also gestrichen, Liste ist zu. Und er fällt ja nicht in ein schwarzes Loch, sondern da gab es ja die Entscheidung zwischen zwei Bräuten. Und der künftige Schwiegervater, Rudi Völler, ist ein, wir versuchen ein Bild zu retten mit den Bräuten. Der Brautvater dort jedenfalls scheint ihm Spaß zu machen. Und da deswegen glaube ich auch, dass das funktionieren wird. Ich war ja der Meinung, dass das kann gar nicht funktionieren als Bundestrainer, so junger Kerl. Aber in der Kombination. Und natürlich war das ein Zeichen von Rudi Völler, dass er verlängert hat. Ein Diener des deutschen Fußballs, der Rudi.
Wir wollen uns Uli Hoeneß auch noch mal zu Gemüte führen, wie er diesen Abbruch der Gespräche von Julian Nagelsmann deutet. Hoeneß sagte, es war immer so, dass Nagelsmann einer von mehreren Kandidaten war und beide Seiten sich die Möglichkeit eröffnen, Ja oder Nein zu sagen. Jetzt hat er sich für die deutsche Nationalmannschaft entschieden. Das ist eine Entscheidung, die man respektieren muss. Sinngemäß sagt er noch, die Welt wird nicht untergehen beim FC Bayern. Ist für Sie vorstellbar, dass Nagelsmann mit dieser Entscheidung für einen großartigen Job, das sei nochmal unterstrichen, wir reden hier nicht über ein Trostpflaster, sondern den, würde ich sogar sagen, schönsten Job, den man in Deutschland als Trainer haben kann, dass er einem möglichen Nein des FC Bayern so vorweggegangen ist?
Nein, ich glaube, da gehe ich zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, einem nicht deutlichen Ja zuvor oder Ja zuvor gekommen ist. Ein nicht deutlich, ihm nicht deutlich genug seienden Ja ist er zuvor gekommen. Und ich widerspreche ihn ja selten und ungern. Der schönste deutsche Job ist, fahren Sie mal in München nach, ist der Trainer beim FC Bayern zu sein. Zumindest
aus Sicht der Münchner.
Aus Sicht der Münchner, in der eigenen Wahrnehmung. Ich sag mal so, also mit den Bayern so die Champions League erreichen oder ja auch Meister zu werden. Ich glaube, dass sie nächstes Jahr richtig knurrend einiges klären werden. Bekommen wir ja noch zu. Das ist, sage ich mal, wenn ich einen Zehner wenden müsste und ich müsste mich entscheiden, wo legst du den Zehner hin? Ich sage, also eher wirst du deutscher Meister, als dass du jetzt gesichert die europäische Fußballwelt.
Der war neu.
Der ist neu. Was? Ich bin ja auch Weltstar zu Hause.
Europameister werden,
ja, würde ich einfach formulieren. Ja, ich bin ja auch Weltstar zu Hause. Also deswegen, lass mal. Das ob das so gesichert ist, da geht er schon auch ein Risiko ein. Also ab wann wird man ihm denn sagen, super, toll, dass du verlängert hast, denn guck mal, jetzt sind wir mit dir was geworden.
Das ist eine, finde ich, der schrägsten Formulierungen, die es gibt, weil es hängt ja letztendlich davon ab, auf welche Mannschaften trifft man. Sollte Frankreich in einem Achtelfinale, und das ist, glaube ich, nicht möglich, der Gegner sein, dann kann ein Achtelfinal aus genauso verständlich sein, wie ein Halbfinal aus gegen Slowenien für Unmut und Ärger sorgt.
So ist es.
Und trotzdem hat man immer so ein Gefühl, dann bin ich auch fertig, Heim-EM, Deutschland, Halbfinale sollte es schon sein.
Dankeschön. Das ist das, worauf ich, glaube ich, hinaus wollte, aber es nicht so ganz geschafft habe. Das ist genau, was er sich hoffentlich auch vorgestellt hat und durchdekliniert hat. Zu den Bayern zu gehen und wenn du die volle Rückendeckung hast und kriegst jetzt den Kader noch mal ein bisschen durcheinander gewirbelt und kriegst ein, zwei Wünschchen erfüllt, am Geld soll es ja, wie ich höre, da nicht so fehlen, gehst du eigentlich relativ safe in die nächsten zwei Jährchen. Mit der Nationalmannschaft sind wir guter Dinge im Moment, aber wir haben noch nichts erreicht. Und also nochmal, sind Sie nicht bei mir doch, ne? Wenn man sagt, wenn ich auf sicher gehen wollte, aber vielleicht, hey, Jungspund, der sagt, na und, ich bin noch jung genug, kann ich noch einige Dinge.
Ich bin mir sicher, Julian Nagelsmann wird irgendwann mal Trainer des FC Bayern werden zum zweiten Mal, aber möglicherweise in 10 Jahren oder in 15 Jahren vielleicht wird es die erfolgreichste Zeit, die der Verein je erlebt hat.
Und die Nationalmannschaft hat hier halt Spaß, wir haben Spaß mit der Nationalmannschaft. Das, was er zuletzt gemacht hat und wie er es gemacht hat, spricht dafür, da spricht wenig dagegen. Zumindest nicht, dass er selber hausgemacht sich ein paar, der arme Havertz, jedes Mal,
wenn uns die linke Schiene muss immer Havertz wieder herhalten.
Er wird Havertz nicht mehr auf links stellen. Das ist immer so das Ding. Das hat er doch offenbar gefressen. Hör auf, das bringt nichts. Lass die Besten kommen und lass mit denen was machen und dann gucken wir mal. Und so sollten wir es nehmen, und da bin ich bei Uli Hoeneß, das muss man respektieren, was bleibt uns auch übrig.
Ich möchte noch mal auf die letzten Tage des Pokers zu sprechen kommen, liebe Fußballfans, denn wir wissen ja auch, Verhandlungen werden teilweise auch über die Öffentlichkeit geführt, und es ist schon interessant, sich rückblickend noch mal die Aussage von Volker Struth, dem Berater Julian Nagelsmanns, in Erinnerung zu rufen, denn der hatte in dem Podcast Spielmacher, der letztendlich auch der Firma gehört, die Volker Struth gehört, am Mittwoch ins Mikrofon gesprochen. Alle stellen mir derzeit die gleiche Frage. Geht Nagelsmann zurück zum FC Bayern oder was macht Nagelsmann? Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Das wird sich in Kürze entscheiden. In den nächsten 5, 6, 7 Tagen. Ohne dass ich sagen möchte, wer die Interessenten sind. Ich kann nur sagen, es ist nicht nur Bayern München. Einen Tag später kam die Zusage von Nagelsmann an den DFB, hat Struth, der als einer der Besten seines Fachs gilt, da nochmal aus dem Vertrag mit dem DFB möglicherweise den ein oder anderen Euro mehr rausdrücken können durch dieses Szenario. Viele reden hier gerade, Entscheidung steht bevor, Klammer auf, seid jetzt schnell und erfüllt unsere Forderungen, Klammer zu, dann können wir das hier ganz schnell dicht machen.
Viel verlangt, sich da jetzt rein zu wühlen. Ich bin auf der anderen Seite. Also ich würde sagen, ja, das hat mich auch gewundert, dass der Berater solche Dinge dann zu dem Zeitpunkt sagt. Ich glaube eher, es war nicht an den DFB gewandt. Ich glaube, das war ausverhandelt, was da drin ist oder nicht drin ist. So kompliziert ist es nicht. Mein Gefühl, aber nochmal, das ist jetzt ein bisschen im Kaffeesatz, aber kostet ja nichts. Ist ja eh vorbei. Das war mehr in Richtung FC Bayern. Jungs, passt auf, jetzt haben wir 20 Mal geredet und ich höre, es gibt immer noch Bedenken. Ich frage jetzt noch einmal, gibt es Bedenkenträger, wichtige Leute, seid ihr euch jetzt einig geworden? Habt ihr untereinander geredet und höre ich ein einstimmiges, ohne jede Dissonanz, ein einstimmiges im Chor des FC Bayern, Julian, wir lieben dich, komm. Und offenbar war das bis zum Zeitpunkt XY, stimmte dieser Chor nicht sein Liedchen an. Und da glaube ich, hat er gesagt, gut, dann müssen wir das aber auch, dann ist ja auch ein Moment da, wo man, das ist völlig ehrenwert, auch Bedenken. Du, wir holen einen zurück, ihr wisst doch aber, warum wir uns getrennt haben und ist das alles Ding. Völlig d'accord. Deswegen, wir regen uns hier ein bisschen auf, weil wir ja nichts zu tun, nichts Besseres zu tun haben heute Morgen, aber.
Spannend sind wir
ja. Ja, ich glaube, dass das völlig in der Ordnung ist. Und wenn ich so einen Job nochmal haben will und ich kenne die Münchner Verhältnisse, wenn ich dort schon war und ich weiß, ich habe selber auch genug Mist gebaut, aber es gibt auch dort, weiß ich, in welches Gelände ich komme. Und dieses muss planiert sein. Und wenn das nicht planiert ist, kann ich da nicht irgendwelche Dinge bauen.
Heute sind wir im Bilderbereich
unterwegs. Merk auch, irgendwie muss ich was.
Ich war gestern im Doppelpass zu Gast und musste ins Phrasenschwein zahlen für die Formulierung Licht und Schatten. Da begehrte ich kurz auf, weil ich finde, Bilder sind noch erlaubt. Ja, aber wenn ich Ihnen heute hier jedes Mal was abziehen würde,
das würde teuer. Bräute,
ja, Schwiegerväter, vermintes Gelände, planiertes Gelände, was drauf bauen.
Wir würden zahlen.
Falter.
Ja, ich werde versuchen, mich jetzt ein wenig einzubremsen. Also deswegen, ich glaube, das war von Struth in Richtung Bayern. Pass auf, sag ehrlich. Seid ihr alle, seid ihr euch einig und ihr wisst, welche handelnden Personen ich meine. Das ist ja nicht dort ob der Greenkeeper ja sagt oder nein. Sondern es sind 3-4 Leute und da gab es durchaus auch nachvollziehbar den einen oder anderen, der gesagt hat, ich mach's mit von mir aus, aber so sicher bin ich mir nicht. Das reicht aber nicht, um nach einer Scheidung wieder sich in die Arme zu fallen.
Wir haben mit der Braut begonnen, enden mit der Scheidung
und
bleiben bei der Suche des FC Bayern nach der großen Trainerliebe. Denn wir wissen jetzt schon mal,
aber wer heute durchkommt durch das Ding im Podcast, der ist gesund.
Wer wird es alles nicht? Das wissen wir. Sebastian Hoeneß, Xabi Alonso, Julian Nagelsmann.
Jetzt kommt die Nummer 4. Hoffentlich weiß der das. Das weiß der, oder?
Und jetzt wollen wir mal schauen, wer denn noch da ist. Zumal das alles keine Absagen waren. Mit einem Sebastian Hoeneß hat man sich auch damals noch nicht konkret beim FC Bayern beschäftigt. Aber das sind Namen, die gespielt wurden und insofern in dem Zusammenhang logischerweise auch immer wieder fallen. Interessant ist, was Marcel Reif am 22. Februar hier in der Sendung gesagt hat und welchen Namen er da in dem Moment auch sehr zu meiner Überraschung ins Spiel gebracht hat. Wir wollen noch mal zurückblenden auf den 22. Februar.
Gestern oder heute früh irgendwann bin ich über was gestolpert, Unai Emery. Mhm. Unai Emery ist ein gestandener Trainer, den man kennt, den die Bayern auch kennen, weil er mit Sevilla sich mal richtig geärgert hat und was er aus Sevilla gemacht hat und macht jetzt bei Aston Villa, macht er sich da schockelig in der Premier League und nervt da oben so um Platz 4 rum, was sich nicht gehört. Denn da haben Platzhirsche, die grölen in der Gegend rum. Und da steht plötzlich Aston Villa. Und da macht er einen klasse Job.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja. Wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Da hatten Sie so ein Emery-Gefühl, das mit Fakten untermauert war? Oder war das eher so Betrachtung der europäischen Fußballlandschaft?
Also erstens und zweitens, ganz einfach, wer ist er und wo ist er? Da macht einer in England richtig Rabatz mit Aston Villa. Und das hat sich übrigens nicht gelegt, sondern der hat das jetzt gerade am Wochenende nochmal verfestigt.
Und sie stehen auf dem Halbfinale der Conference League.
Yes, und haben bei Arsenal gewonnen und haben denen gerade möglicherweise die Meisterschaft verhunzt und sind stabil auf Platz 4 Champions League. Das, wenn Sie sich den Rest, der da hinten dran rumturnt, angucken, die kauen Fingernägel. Und also er kann was, er macht was. Und er war bei Paris Saint-Germain, hat mit denen viel gewonnen.
National?
National, Champions League nicht. Und jeder, der Champions League dort nicht gewinnt, muss gehen.
Da ist er in guter Gesellschaft.
Wer dort noch nicht war von den Größeren und nicht die Champions League nicht gewonnen hat, der kann es nicht. Also, dann habe ich mich jetzt zuletzt mit ihm noch ein bisschen beschäftigt und mein England auch umgehört. Es gibt einen Faktor und der besteht aus 7, 8 Personen. Er kam bei Aston Villa an, brachte einen spanischen Sportdirektor mit und eine Armada, im wahrsten Sinne des Wortes, se habla español, mit 6, 7 Staff. Also das ist eine völlige Übernahme durch Spanier. Das musste Aston Villa, wenn sie denn einen wie ihn haben wollten, schlucken. Und haben das offenbar auch sehend und fröhlichen Auges gemacht. Ob der FC Bayern jetzt bereit ist, ob Max Eberl bereit ist, Spanisch zu lernen und sich, weiß ich nicht, als Torero zu verkleiden. Oder der alle anderen sagen, komm, das macht doch nichts. Wir hatten das zwar schon mal mit Guardiola, da erinnere ich mich, wenn der unten aus dem Kabinengang rauskam, nach oben, begleitet von alle mit Laptops, mit so 4, 5 Spaniern, die keiner grüßte, nicht die ganz ernst.
Lief ja nicht so schlecht damals.
Ja, ja, ging hoch, aber das musstest du schlucken bei Guardiola. Das glaube ich nicht. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, deshalb sollten wir, ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er, am Geld wird es nicht liegen, denn Aston Villa legt im Zweifel noch ein bisschen mehr drauf, als der, nicht, dass der FC Bayern nicht könnte, aber wollte vielleicht. Deswegen, das ist ein hochinteressanter Mann. Alle sind des Lobes voll, auch die Art des Fußballs, den er spielen lässt, schon bei Sevilla und mit Aston Villa. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Der hat auch schon den ein oder anderen Wahnsinnigen bei PSG in der Kabine kennengelernt. Also ich glaube, daran wird es auch nicht liegen, dass er vor der Bayern-Kabine sich fürchtet. Es täte ganz gut passen. Nur ist er bereit zu sagen, oh nee.
Und das ist ein Paket, wie Sie gerade sagen, ja, auch in finanzieller Hinsicht.
Ja, für den großen
Ablöse vermutlich auch erforderlich.
Der hat einen dicken Vertrag, bis 27, glaube ich. Aber haben Sie einen besseren? Haben Sie andere? Ja, wir kommen ja noch dazu. Wir
sind ja nicht mehr, interessiert mich ja mehr, ob Sie noch jemanden dabei haben. Denn der FC Bayern ist ja schon in einer Situation, dass er voraussichtlich, sage ich ganz vorsichtig, einen Trainer holen wird, der woanders unter Vertrag steht. Ich sehe gerade niemanden, der in Frage kommt als dauerhafte Lösung, der ab Sommer ohnehin frei ist. Jürgen Klopp, wissen wir, fachlich müssen wir nicht diskutieren, aber der hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass das jetzt kein Thema sein wird. An diesen Gedankenspielen zu Übergangslösungen, bis Klopp vielleicht 25 Lust hat, beteiligen Sie sich ebenso wenig wie ich?
Wen findest du denn? Der muss ja aber den FC Bayern zur Meisterschaft führen und sonst was und einen Umbruch schaffen. Also das
falscher
ist
Zeitpunkt für eine Übergangslösung,
völlig, könnte man sagen. Nein, Bayern ist kein Club für Übergangslösung. Ist auch kein Ausbildungsclub, das hatten wir alle schon. Hör auf. Und vor allem denen sagst du nach der Saison, die jetzt, wenn sie die Champions League nicht gewinnen, die titellos dann zu Ende führt und hinter Leverkusen mit, weiß ich, 14 Punkten gerade hinterher turnen, denen sagst du, ach komm, jetzt machen wir noch eine kleine Übergangssaison auch noch drauf. Die springen aus dem Fenster. Nein, und es ist natürlich auch so, da heutzutage die Dinge auf dem Markt gehandelt werden und verhandelt werden, weiß der Nächste, der jetzt aufs Tapet kommt, also so die Traumlösung als ganz top Nummer 1 war ich, glaube ich, nicht, sondern irgendwo bei 3, 4 einreihen.
Oder 2. Ich glaube, Alonso war die absolute Traumlösung und danach gibt es schon diesen Pool.
Nagelsmann. Ich glaube, dann war Nagelsmann die 2. Hm. Es ist ihm jedenfalls gelungen, uns Volker Struth uns das glauben zu machen.
Das ist ein sehr guter Punkt an der Stelle. Ralf Rangnick, das sind die beiden Namen, die gerade seit einigen Tagen sich hartnäckig halten und die auch beide Sinn machen würden, also Emery und Rangnick. Beide würden was kosten, beide können was.
Beide liegen nicht unter irgendeinem Baum und langweilen sich, sondern Emery hat zu tun und Rangnick genießt gerade die beste österreichische Generation seit langem und mit der macht er auch noch was. Hier gibt Leute, die reden von Geheimfavorit Österreich. Das schaue ich mal auch. Also das ist mir jetzt ein bisschen viel.
Aber was ist hier, wenn ich Sie jetzt festnageln versuche?
Sage ich Ihnen, hören Sie auf, bin ich seit der Absage Nagelsmann, stehe ich etwas ratlos im Gelände rum. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, und wie gesagt, wir reden hier nicht, kriegst du die Holding Six und kann dann vielleicht Kimmich nicht doch, oder dann könnte doch Goretzka mit Leimer und dann alles, wo es x Alternativen gibt. Wir reden hier über die eine, und das ist Galionsfigur in einem Fußballclub, wir reden über den FC Bayern und wir reden über den einen Mann, der jetzt ihr Cheftrainer sein soll. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, Rangnick, das lässt du mit zwei Sätzen machen. Rangnick ist Rangnick. Ich mache jetzt keine Psychoanalyse von ihm, aber dass er einer ist, zu Recht, mit dem, was er auf der Naht und auf dem Konto hat, nicht Geld, sondern sportlich, der sagt, so und so sind meine Vorstellungen und die machen wir so und wenn nicht, dann mache ich es nicht. Warum soll er denn? Der ist ja kein heuriger Hase, der sagt, oh, jetzt kann ich endlich mal zum FC Bayern. Ich möglicherweise wird das machen, aber er, so wie ich gehört habe, hat er zum, als erstes mal gesagt, spontan, ich bin bei Österreich gut aufgehoben gerade. Also hat eben muss er das erstmal wegräumen, das, denn das hat er doch, glaube ich, gesagt, oder? Täusche mich. Zumindest
sinngemäß.
Sinngemäß.
Aber es fiel jetzt nicht der Satz,
ihr könnt
ich gehe auf keinen Fall zum FC Bayern ja. oder ähnliche, sondern er hat
ich bin da, wo ich
formuliert,
bin,
dass jeder Job gerade Spaß macht.
So. Das kaufe ich ihm auch ab und das wäre merkwürdig, wenn nicht. Das
Emery übrigens hat sich auch jetzt an diesem Wochenende auf die Frage zu Bayern dahingehend geäußert, dass er mit 100% seiner Konzentration jetzt gerade bei Aston Villa ist.
Ja.
Also da
das ist noch, das ist noch nicht, das sind keine Absagen
möglich.
Ja, es ist eine hinter dem Tor, da hinten ist noch eine Ausfahrt. Das ist ganz sicher so.
Einmal allgemein, Herr Reif, dazu gefragt. Die Absage von Xabi Alonso, die offizielle, ist jetzt 3,5 Wochen her. Die Bayern werden ein paar Tage vorher da abgeholt worden sein. Also sagen wir mal knapp 4 Wochen. Jetzt hat der FC Bayern bis zum heutigen Tag keinen neuen Trainer fix. Ist das für Sie ein Zeitraum, den man unter Gründlichkeit noch verbuchen kann? Oder sind wir da schon bei, das ist doch nicht Bayern-like?
Mhm. Ja, soweit bin ich noch nicht. Und vor allem werden wir es messen an dem, was am Ende rumkommt. Und so werden sie es uns auch begründen und sie werden Recht haben. Und wir können da nicht sagen, ihr habt, was redet ihr daher? Sondern sowas braucht Zeit. Bei Nagelsmann, ich bin mir nicht ganz sicher, wann wusste er für sich selber oder spürte er, das mache ich nicht. Das, und wie lange hat er es dann noch laufen lassen? Das, aber das auch das, ich bin alt genug im Leben, man möchte manche Rechnung dann auch entspannt beglichen haben. Und dann lässt man manche Dinge mal ein bisschen laufen und man gucken.
Also doch,
um dann zu sagen,
eine Retourkutsche für die Trennung vor...
Wäre menschlich, aber... Will ich mich gar nicht reinsteigern. Aber ganz völlig aus der Luft gegriffen fände ich es nicht. Es dauert jetzt natürlich nochmal, weil sie nicht eine Corona von 10, 11, 12 Leuten haben, wo sie sagen, ja, pff, die drei, die, na, du kannst jetzt mal gehen. Aber so, das ist ja nicht, sondern give me one. Donde me uno. Ja, in die Richtung wird's gehen. Ich meine das ganz ernst. Ich bin ratlos. Als Nagelsmann gesagt, jetzt als das offiziell wurde, habe ich gesagt, pass auf, dann Emery, da habe ich das gehört, Rangnick weiß ich, wie es ist. Und wenn nicht die beiden, haben Sie noch einen? Haben Sie irgendwas, wo Sie mir helfen können jetzt?
Nein, ich glaube, Emery oder Rangnick
wird's. Das wird's werden.
Glaube ich. Ja, schauen wir mal. Ich hätte auch gedacht, im Gegensatz zu Ihnen, aber um das gleich ein bisschen zu entwerten, dass die Bayern bei Xabi Alonso eine sehr gute Chance haben. Aber
Zidane zum Beispiel, das hoffe ich, der hört jetzt mal auf, weil das ist nicht sein Job ohne Sprache da. Das kann der nicht machen.
Nur mit Aura geht's nicht.
Nein, und das wird er auch nicht machen.
Wir hören uns einmal an, was Thomas Tuchel sagt zu dem Thema. Ja, inwieweit beeinflusst es denn die tägliche Arbeit für ihn? Inwieweit interessiert es ihn eigentlich auch persönlich, dass die Bayern eben gerade seine Nachfolger nach wie vor suchen?
Weiß ich nicht. Ich meine, wir leben ja nicht auf einer Insel. Die Spieler werden das mitbekommen. Mich persönlich interessiert es nicht so brennend oder sagen wir mal, mich interessiert es, aber es beeinflusst meine Vorbereitung und Konzentration auf die Spiele nicht. Und ich denke, wir haben heute bewiesen, dass es den Spielern genauso geht.
Ja, also relativ gelassen. Klar, hat auch gerade 5-1 bei Union gewonnen.
Und da gab es ja auch den einen, also einen nur, denke ich. Ich weiß nicht wer, aber irgendeiner hat es gesagt, der könnte doch Tuchel, könnte doch, Kollege Straten, glaube ich, war der eine. Der könnte doch jetzt, wo es doch so gut läuft, kann man doch sagen, komm, wir ziehen die Scheidungsklage zurück. Dazu ist auch Tuchel zu sehr getroffen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Wir machen jetzt weiter an der Stelle mit dem Thema Florian Wirtz. Ich will Ihnen nur schon mal sagen, es gibt spektakuläre Entwicklungen bei Borussia Dortmund, die wir am Ende der Sendung näher hier besprechen werden. Lars Ricken wird Geschäftsführer Sport bei Borussia Dortmund und damit der neue starke Mann. Kehl bleibt als Sportdirektor beim BVB, aber Lars Ricken wird sein Vorgesetzter. Also die Konstellation dann künftig Ricken, darunter Kehl, darunter Mislintat. Diese Dreier-Truppe soll den BVB dann in die Zukunft führen. Wir werden das später in der Sendung hier dann noch vertiefen. Wollen jetzt einmal reden über unseren wunderjungen Wirtz, auf den wir uns freuen bei der Europameisterschaft und der auch bei Leverkusen viel Spaß macht. Und die Frage, ja, was ist denn so jemand wert? Jetzt hat sich Fernando Caro, der Boss bei Bayer Leverkusen, ist da etwas zurückgerudert und hat sein Preisschild korrigiert. Er hatte bei Radio Marca von 150 Millionen Euro Ablöse gesprochen und hat jetzt so nachgelegt bzw. korrigiert. Da habe ich wieder einen Fehler gemacht. Florian Wirtz wollen wir so lange wie es geht bei uns behalten. Ich bin ein bisschen von der spanischen Kultur. Da ist es ja gesetzlich, dass alle Spieler Ausstiegsklauseln haben müssen. Wirtz hat eigentlich kein Preisschild. Wir wollen, dass er glücklich und zufrieden ist. Wir sind froh, ihn in der Mannschaft zu haben. Wird Florian Wirtz, Herr Reif, irgendwann der teuerste deutsche Fußballer, den wir je hatten? Aktuell ist es Kai Havertz, auch damals von Leverkusen verkauft, von Leverkusen. Für 80 Millionen an Chelsea damals.
Ja, Antwort ja. Ja.
Der erste dreistellige, also dreistellig im Sinne von Millionenbetrag.
Ja, und nicht im unteren Bereich.
Aber wir haben noch ein bisschen...
Wir haben noch ein bisschen mit ihm, das Jahr, dass er bleibt das Jahr, das ist eindeutig.
Weil sich da zwei gefunden haben, die klare Vorstellungen haben. Und wenn sie sie nicht haben, haben sie Leute um sich rum, die ihnen da helfen. Ihm helfen seine Eltern, also Florian, dass die Karriere nicht daraus besteht, nach jeder Wurst zu schnappen, die da hängt, sondern mal gucken, ob da nicht noch ein Schinken dahinter sich. Sie merken, keine Chance heute. Nein, der bleibt noch ein Jahr, ganz sicher.
Und geht dann mit Xabi Alonso, wo auch immer hin der geht und vielleicht ist es
wo auch immer hin der nach Real Madrid geht, ist, wissen wir nicht, aber wäre nicht unvorstellbar.
Dass die Bayern jetzt ein Jahr sparen, um dann nochmal in dieser Kane-Kategorie zuzuschlagen?
Wird nicht reichen. Kane-Kategorie ist um die 120, haben wir gesagt?
Na ja, 100.
100. Ach, ist ja wurscht.
Gut.
Oder komm. Ach, komm. Wenn nicht, legen wir den Rest da drauf. Wird nicht reichen. Dazu ist er zu gut zurzeit. Haben Sie ihn gesehen am Samstag? Gestern? Mhm. Wenn der lässt ihn ja die ganze Zeit draußen.
Was steckt da eigentlich dahinter?
Das kann ich Ihnen sagen. Die wollen die Europa League gewinnen und ungeschlagen bleiben und sie wollen auch noch den Pokal gewinnen. Und da musst du den vor sich selber schützen, weil der Idiot, Anführungszeichen, rennt ja wie ein Hase, wie ein Bekloppter. Statt einfach mal zu sagen, ich bin doch der Florian Wirtz, ich bin ein künftiger Weltfußballer, jetzt tragt mich mal hier ein bisschen über den Platz. Der rennt ja rum wie verrückt, weil er das immer so getan hat. Das macht ihn ja so wertvoll. Das ist ja keiner, der nur mal dreimal übers Bärchen steigt und dann sagt, so, den Rest könnt ihr dann machen. Sondern der holt ja Bälle zurück und so. Also musst du sagen, nee, du kommst gestern war es 68. Minute. Nur wenn der kommt, verändert er die Welt da. Da gibt es wenige Spieler, die als Einzelfigur so viel Terror auslösen beim Gegner. Also wenn der kommt und fängt dann an mit diesen kurzen Bewegungen, der Ball bleibt so immer am Fuß. Das nervt fürchterlich und verändert die Statik. Und deswegen, so ein Junge muss geschützt werden, die paar Wochen noch. Und danach kann der wieder.
Die Konsequenz, in der Xabi Alonso bei Leverkusen rotiert, überrascht Sie das? Also als ich gesehen hatte, kein Boniface, kein Wirtz.
Ging mir auch so.
Aber dann Schick.
Aber dann habe ich mich wieder erinnert, das hat er kürzlich auch gemacht. Und dann haben sie es trotzdem gewonnen. Und das ist seine Idee.
Also diese Steuerung ist unglaublich, finde ich, bei Bayer Leverkusen über die ganze Saison schon. Mit welcher Konsequenz, dass man sich wirklich teilweise die Augen reibt beim Blick auf die Aufstellung.
Es ist auch nicht so, dass dort die Jungen das schon ein Leben lang machen. Die gehen gelangweilt sagen, also dann spielen wir halt Mittwoch und dann spielen wir Samstag Bayern. Ist doch wurscht, wann wir da spielen. Wenn wir nicht Mittwoch spielen, haben wir was falsch gemacht.
Bloß nicht zu viel Training.
Ja, aber bei Leverkusen musst du das steuern. Und das macht er mit einer stoischen Ruhe. Und vor allem, was er macht es mit Erfolg. Das hilft doch sofort. Sonst würden doch sofort alle aufholen und sagen, du bist verrückt geworden. Was glaubst du eigentlich, was du da hast? Eine Weltauswahl aus 30 Spielern. Was fällt dir ein? Bring die, damit man keine Spiele verliert. Gestern, dass er so gegrinst hat, war unter anderem, bin ich ganz sicher, ist unter anderem dem geschuldet, wieder mal alles richtig gemacht. Alles.
Es wurde ein 1:1 in Dortmund und die Serie hält. Jetzt gucken wir mal auf den Abstiegskampf und den Aufstiegskampf. Fangen an mit dem Abstiegskampf der ersten Liga. Da ist der 1. FC Köln logischerweise das Thema. Die Tabelle an der Stelle verdeutlicht uns, dass es für die Kölner jetzt wirklich übel aussieht nach dieser Niederlage gegen den Tabellenletzten Darmstadt. Denn nachdem Mainz einen Punkt auch in Freiburg geholt hat, stehen die Mainzer jetzt auf 15 mit 27 Punkten, Bochum mit 27 Punkten auf 16 und dann der FC 5 Punkte dahinter. Noch 4 Spiele stehen aus und es geht jetzt am Wochenende nach Mainz. Was eine gute Nachricht für die Mainzer ist oder für die Kölner?
Wenn die Kölner gesehen haben, ich habe es mir nicht ganz, das kann man nicht, auch nicht am Stück gucken alles, das schafft man körperlich nicht. Köln wird's dunkel. Also, meine Entschuldigung, ich verliere es gegen Darmstadt, mit allem Respekt. Also, dass die absteigen, das wissen sie, deswegen die versuchen ja auch nicht, die Welt nochmal neu zu erfinden, sondern die machen, was geht, um sich anständig zu verabschieden. Und die Kölner kriegen das nicht hin, gehen jetzt die Lichter. Also, das ist für mich der klarste Absteiger mit Darmstadt.
Timo Schulz, den Trainer, wollen wir einmal hören nach dieser 0:2 Niederlage gegen Darmstadt.
Wir sind natürlich maßlos enttäuscht, A, über das Ergebnis, B, aber auch ja, über die Art und Weise, wie wir uns über große Teile des Spiels präsentiert haben. Ich denke mal, torgefährlichster Spieler heute bei uns, mit dem Schuss ganz am Ende, Jeff Chabot, der auch ja, in jeder Minute des Spiels verkörpert hat, dass er das unbedingt gewinnen will. Ansonsten ja, haben wir es nicht geschafft, an unsere Leistungsgrenze zu kommen, haben es nicht geschafft, vielleicht auch irgendwann mal den Hebel umzulegen und einfach mal sämtlichen Druck und alles, was dazugehört, in unserer jetzigen Situation beiseite zu schieben und befreit drauf loszuspielen. Und dementsprechend, ja, hier stehen zwar 18 Torschüsse, aber so wirklich gefährlich war kaum einer davon. Also dementsprechend dürfen wir uns auch nicht beklagen, dass wir das Spiel heute verloren haben. Ist sehr, sehr bitter für uns. Auf der anderen Seite sind trotzdem noch 4 Spiele zu gehen. Es ist noch alles möglich. Und vielleicht ist ja genau die Situation, in der wir jetzt stecken, dann auch mal jetzt die Gelegenheit, alles vom Bord zu werfen, einfach befreit drauf loszuspielen, weil wir können besser spielen, wir müssen besser spielen. Und wenn wir das hinbekommen, dann haben wir auch eine Chance, Mainz zu gewinnen. Und dann ist rein rechnerisch immer noch alles möglich.
Wenn ich die Formulierung höre, rein rechnerisch ist noch alles möglich, weiß ich immer, eigentlich war es das. Egal, in welche Richtung es in der Tabelle geht.
Und wenn ich höre, dass Kölner Fans skandieren, wir haben die Schnauze voll, dann geht ihnen das letzte Pfund flöten. Also mit diese weiß ich nicht, 75.000, 70.000, die da immer ins Müngersdorf.
Ganz so groß ist es, glaube ich, nicht. Aber
ist ja wurscht. Aber es klingt so immer wie.
Absolut, du denkst immer,
das ist der größte Club der Welt mit den schönsten Liedern. Und dann spielen die, wie sagte Udo Lattek, wenn die nur nicht dann Fußball spielen würden noch. Das machen sie aber, also ich will mich nicht lustig machen drüber. Das ist bitter, aber das ist hausgemacht auch in vielem. Das ist ein Kader, der war nie erstklassig und der ist zusammengestellt worden und mit in blumigen Worten auch alles erklärt, wieso alles richtig ist und wieso alles prima und wir müssen den Kölner Weg und Kölner Weg führt schnurstracks zweite Liga.
Glauben Sie, dass der FC mit Steffen Baumgart jetzt besser dastehen würde?
Als der HSV?
Nach dem kommen wir gleich. Als diese 22 Punkte?
Weiß ich, das hör auf. Das ist jetzt nicht mal Spekulation, sondern das ist Mumpitz. Das ist, weiß ich nicht. Die
Hauptproblem ist der Kader, sagen Sie auch.
Ich glaube, dass da Baumgart hat da rausgepresst, aber wirklich mit aller Macht, was drin war. Und ich glaube, der wirkte am Ende ja auch nicht völlig entsetzt, dass er da geht oder gehen soll, sondern ich glaube fast befreit. Er gesehen hat, da kann man nichts rausholen mehr. Das ist, so spielen sie und mehr haben sie nicht drin.
Also Köln und Darmstadt, vermutlich die beiden Absteiger. Und in der Relegation geht es dann um die Frage Bochum oder Mainz.
Union muss aufpassen, weil das geht jetzt gerade, wir haben seit wann haben die nicht mehr gewonnen? Das ist nicht lustig. Das ist der falsche Weg. Ja, Bochum auch. Trainer gewechselt. So. Die einzigen, bei denen du sagst, die haben den Schalter erwischt, ist Mainz. Nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Art. Wenn du denen zuguckst,
Das sieht aus wie Fußball. Die glauben auch jetzt, dass sie Erstliga-Fußball sind. Das ist ja auch sowas, was im Kopf passiert. Also fragen Sie mal die Kölner Spieler, wenn das mal so im Kopf drin sitzt, sagen wir, ja, wir sind nicht gut genug. Ne? Wir sind nicht Erstligist. Und dann ist Schluss. Also die Mainzer sind die Einzigen, bei denen ich da unten, bei denen ich sage, das geht linear in Richtung Rettung. Wolfsburg, jetzt der Sieg, war ganz wichtig. Also Union, die wissen es, haben es möglicherweise noch gar nicht begriffen, als Champions-League-Teilnehmer kürzlich noch. Und dann eben
Bochum. Und Mainz.
Ja.
Und in der zweiten Liga, wer hofft noch auf Platz 3? Sehen wir, wenn wir auf die Tabelle schauen, dass sich das da auch gerade sortiert. Lange Zeit sah ja alles überall in beiden Ligen wahnsinnig eng aus. Und jetzt gerade sehen wir klarer. Also Kiel auf 1 mit 61 Punkten und Pauli auf 2 mit 60, hat schon 5 Punkte Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf, die mit 55 Punkten auf Platz 3 stehen. Und dann sind es 6 Punkte zum HSV.
Und ein irre besseres Torverhältnis, also 7 Punkte.
Das bedeutet für Sie, der HSV kann fest für die zweite Liga planen?
And what else is new? Geben Sie mir irgendeine Neuigkeit. Ja, wie immer. Ja, Sie gucken mich an, was wollen Sie?
Nein, leide.
Das war's. Ja, das ist mir schon klar. Natürlich war's das wieder. Also 6 Punkte Düsseldorf. Düsseldorf musste von Anfang an nicht da sein, wo sie jetzt sind. Der HSV musste noch einen Schritt weiter sein. Hat Kiel und St. Pauli also besser vorgeführt bekommen, als wer man ist und wo man ist, als jetzt von Kiel und St. Pauli. Besser geht's nicht oder schlimmer geht's nicht. Da nützt auch keine Schiebermütze und der bestverkaufte Fanclub-Artikel. Wenn ich das alles höre, dann weiß ich, Kinder, ihr habt es immer noch nicht geschnallt.
Wir hören Steffen Baumgart zu, der sehr deprimiert wirkt.
Wie groß der Glaube ist, also Realisten sind wir auch alle. Und die Jungs, die vor uns sind, die machen ihre Hausaufgaben und wir machen sie nicht. Das ist einfach mal ein Fakt. Das heißt nicht, dass wir aufhören, das heißt auch nicht, dass wir aufgeben. 6 Punkte sind zu machen in 4 Spielen, aber dazu gewinnen wir einfach die Spiele nicht. Und deswegen sollten wir realistisch bleiben, sollten erstmal anfangen, überhaupt unsere Hausaufgaben zu machen. Das haben wir heute nicht gemacht, sonst brauchen wir über nichts reden. Und dass 6 Punkte und 16 Tore von Düsseldorf im Brett ist, darüber müssen wir nicht reden. Trotzdem ist es immer noch machbar, aber wir sollten den Realismus nicht ganz außer Acht lassen.
Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt. Der Rundgang startet oben. In der 4. Folge treffen wir Roland Kalweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID.Buzz fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast. Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat.
Das klingt ziemlich genau wie beim 1. FC Köln.
Ja, und das, alles andere würde ich auch sagen, dann bitte nächstes Thema. Komm, hat doch schon ping, ping, ping gemacht. Lass uns weiterreden, machen. Die dachten, es geht über mehr als bei der Verpflichtung und dem von Baumgart. Und das mein Herzensclub. Und dann kommt, das hatte so was Messias, Retterhaftes. Und jetzt wird alles anders, nur weil einer kommt. Das war mir ein bisschen viel auch. Ein bisschen viel Getue, ein bisschen viel Schmonzes, so, aus dem nicht fachlichen Bereich. Ich will ja gar nicht, dass es unfachlich ist, was er da macht, aber er kriegt aus einem Kader, der offenbar bestbezahlte ist, der zweiten Liga, und aus einem Kader, bei dem viele sind, die durchaus, der Namen man sich merken könnte, auch Richtung höhere Aufgaben. Er kriegt es nicht hin, daraus eine Mannschaft zu machen, die ihre Spiele gewinnt. Und damit nächster Punkt.
Der internationale Fußball ist, lieber Herr Reif.
Ah.
Ist immer hart, dieser Schnitt von niedergeschlagenen Hamburgern zum Top-Torjäger-Ranking der Top-Ligen. Denn da sehen wir große, erfolgreiche Namen. Der Kane Harry an allererster Stelle hat jetzt 33 Treffer. Mbappé strahlt hier zwar immer auf diesem Foto, bleibt aber bei 24 Toren, weil er beim 4:1 gegen Lyon nicht eine einzige Minute spielen durfte. Auch hier konsequente Trainingssteuerung.
Skandal,
alles
ja,
auf die Champions
League. Bisschen mehr als Belastungssteuerung nur. Aber sei es drum.
So, in der Serie A, Lautaro Martinez, 23 Tore für Inter Mailand. Inter Mailand kann heute auch faktisch Meister werden.
Derby.
Dankenswerterweise gegen AC Milan. Bei einem Sieg wären sie auch rechnerisch nicht mehr einholbar. Streitig zu machen ist in dieser Titel, glaube ich, eh nicht mehr. Und wir haben in England jetzt Haaland mit 20 und auch Palma mit 20. In Spanien weiterhin Dovbik von Girona mit der 18.
Bellingham haben wir nicht mehr drauf, ne? Der war immer doch da oben, aber dann kam Dovbik und dann ja, war er weg. Aber er macht, es ist nicht die Frage, wie viele Tore du machst,
sondern
du musst
welche?
Die richtigen machen.
Sollen wir das als Anlass nehmen, mal
warum
auf den Klassiko
ja,
zu schauen? Denn wir haben da was vorbereitet, liebe Fußballfans. Marcel Colata war so freundlich und hat sich mit diesem sensationellen Fußballspiel näher beschäftigt. Real Madrid gegen Barcelona, Sonntagabend mit vielen Szenen, über die zu diskutieren ist. Und dafür sind wir ja hier.
Ganz Spanien schaut auf den Klassiko. Der FC Barcelona zu Gast in Madrid mit dem besseren Start. Christensen steigt höher als Toni Kroos. Lunin im Kasten orientierungslos. Das 1:0 nach 6 Minuten. Dann der erste Aufreger. Lucas Vázquez fällt im Zweikampf gegen Kubasi. Der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter und Vinicius Junior verwandelt. In der 28. Minute die nächste strittige Szene. Die Katalanen wollen ein Tor gesehen haben. Lunin wehrt den Ball von Yamal wohl hinter der Linie ab. In Spanien gibt es aber keine Torlinientechnik. Die Kameras lassen kein eindeutiges Bild zu. Es bleibt beim 1:1. In der zweiten Halbzeit dann doch die Führung. Erst der Schuss von Yamal und den Abpraller verwandelt dann Fermin Lopez. Real hatte aber auch noch nicht genug. Vini Junior auf den einlaufenden Lucas Vázquez, der erneute Ausgleich. Und einer fehlt noch. Diesmal legt Lucas Vázquez auf und am zweiten Pfosten wartet natürlich Jude Bellingham. Real Madrid gewinnt und tanzt sich Richtung Meisterschaft.
Ja, beeindruckend muss man auch sagen, wenn man bedenkt, dass Real Madrid ja in der Champions League durchaus zu tun hatte diese Woche. Und zwar erst am Mittwoch gegen Manchester City.
Sehr lange an dem Abend auch noch.
Ja. Ja. Also das innerhalb von 5 Tagen, 2 solche Schlachten nicht nur zu bestreiten, sondern auch zu gewinnen, zeigt, Bayern München trifft hier auf einen 100% intakten Gegner.
Der offenbar alles kann, der verteidigen kann, 120 Minuten sich hinten reinstellen und dann das City sich schnappen, das können die. Dann können die gegen Barcelona selber was machen, dann können sie antworten. So. Ja, ich bin Real-Fan, dabei bleibe ich.
Aber nicht im Halbfinale.
Nicht im Halbfinale, um Gottes Willen. Aber vom Grundsatz her, ich mag die, ich mag deren Mischung, ich mag die Modrics und die Großens, aber auch die Pimpfe da. Ich habe da Spaß dran. Ich kann es nicht ändern, warum soll ich mich dafür schämen oder warum soll ich das verschweigen? Man denkt aber immer, so ist doch jetzt mal gut. Also jetzt Real kommt, es ist Umbruch und es kommt doch eine Umbruchsaison. Wenn Sie einen Umbruch mal ein Büchlein schreiben wollen darüber, dann gucken Sie sich mal an, wie die das hingekriegt haben. Wie Casemiro und solche Spieler.
Benzema.
Man
konnte sich den Verein gar nicht mehr vorstellen
mit seinen 20 und dann hat er genug Tores. Oder Casemiro habe ich gestern bei Manchester United gesehen, ein Schatten seiner Silveran. Alle Namen, wo du dachtest, oh, wenn die nicht mehr da sind, dann bricht aber der Laden zusammen. Der Bettelmönch gestern wieder, der war allerdings wieder unterwegs, Modric. Der hat wieder Sachen gemacht. Und die läuft und läuft und läuft. Nein, da ist ein Trainer, der genau offenbar alles findet, um solche Großfürsten und solche kleinen Jungs da hochzubringen und gemeinsam auf den Platz zu kriegen. Also ich komme da aus dem Schwärmen nicht raus. Ja, schade für den FC Bayern zu dem Zeitpunkt, dass sie die nicht irgendwie geschwächt finden, sondern die haben gestern die Meisterschaft klargemacht und sich Barcelona endgültig vom Hals geschafft. Ist schon bemerkenswert.
Nur ganz kurz noch einmal auf das Spiel geblickt. In 10 Tagen ist es ja soweit, das Hinspiel. Glauben Sie, Real tut den Bayern den Gefallen, so offensiv zu spielen, dass die Bayern wieder dieses Erfolgsrezept Arsenal zur Anwendung bringen können und eben aus einer eher stabilen Deckung spielen? Oder freut sich Ancelotti schon, sich in München ordentlich zurückzuziehen und macht mal?
Aber das habe ich Ihnen doch gerade versucht zu erklären. Sorry. Egal, was der Kollege Tuchel sich da einfallen lässt, die können sich hinten reinstellen. Es gibt doch diesen Spruch zur Zeit, da, man muss auch Spaß haben am Verteidigen. Das gehört zum Fußball dazu. Mhm. Also nicht nur vorne, tralala und hopsasa. So,
auch die Grätsche erlebt in der Wahrnehmung ein
Vinicius
Comeback.
Junior, so, Vinicius Junior und das ist diese Abteilung. Dann gibt es sie in der Mitte, die Strategen, das macht einen Heidenspaß. Aber dann musst du auch verteidigen. Und wenn sie Rüdiger, den ich früher für überschätzt und für keinen Topspieler gehalten habe, und bei dem muss ich auch Abbitte leisten. Wenn Sie dem zugucken, welchen Spaß, ich weiß nicht, an was der im Leben noch mehr Spaß hat, aber das gehört jetzt hier möglicherweise nicht her. Aber es ist unter den Top 3 der schönsten Dinge im Leben bei dem, ist Verteidigen. Wenn Sie dem zugucken, da kommt ein Ball, da ist ein Gegner, dann macht er das aus, dann rechnet er kurz durch, komme ich da hin. Und wenn da die Chance besteht, dann macht es dermaßen Heidewitzka und der schießt Junge und Alte irgendwie raus aus der Partie. Das ist also deswegen, dieses taktische Schachspiel, was Sie gerade anbieten, das wird auch Tuchel wissen. Die können beides. Die können selber machen, und du kannst zwischen Pest und Cholera wählen. Was suchst du dir aus?
Wir freuen uns in jedem Fall sehr auf diese beiden Duelle zwischen Bayern und Real und hoffen auf ein gutes Ende aus deutscher Sicht. Jetzt kommen wir zum FA Cup. Die beiden Halbfinals werden ja im Wembley-Stadion gespielt. Zwischenfrage, Ralf, auch ein interessantes Modell, was man für den DFB-Pokal mal überlegen könnte. Halbfinale auch schon in Berlin?
Reizt mich nicht so sehr. Bei denen hat das Tradition, weil sie auch noch den League Cup haben und sowas. Vielleicht musste man da irgendetwas
damit man
mal
ein bisschen den Überblick behält.
Ein bisschen schicker machen. Wobei der FA Cup ist die große Nummer. Also ich finde, bis zum Schluss sollte die Möglichkeit haben, also der erste FC Kaiserslautern die Möglichkeit haben, ein Halbfinale dann auch mal zu Hause zu spielen.
Gut, also FA Cup. Wir hatten Manchester City gegen Chelsea. Das war das erste schon am Samstag, was Pep Guardiola übrigens sehr empört hat, warum man hier nicht einen Tag mehr Pause ermöglicht hat nach der Champions League. Aber es hat trotzdem gelangt für City, wie Marco Wiefel zu berichten weiß.
Nach dem Frust aus in der Champions League trifft Manchester City im Halbfinale des FA Cups im Wembley Stadion auf den FC Chelsea. Und es gibt kein langes Abwarten in diesem Prestigeduell. Nicholas Jackson hat die erste Chance für Chelsea. Auf der anderen Seite Man City, zwar ohne Haaland, aber trotzdem gefährlich durch Phil Foden. Knifflige Situation dann beim Freistoß für Chelsea kurz nach der Pause. Der Diskussionsgrund: Grealish in der Mauer mit klarer aktiver Handbewegung zum Ball. Trotzdem verweigert der VAR letztlich den Elfmeter. Als alles auf Verlängerung hinausläuft, schlägt Man City dann doch noch zu. Bernardo Silva trifft nach Vorarbeit von Kevin De Bruyne zum 1:0 und entscheidet damit das Spiel. Manchester City ist innerhalb von wenigen Tagen wieder oben auf und zieht ein ins Finale des FA Cups.
City im Finale und damit weiter mit guten Chancen auf das nationale Double in dieser Saison. Gegner ist Manchester United, aber es wurde komplizierter, als man lange Zeit annehmen konnte bei dem Spielverlauf. Bruno Kostka fasst diese Partie zusammen.
Duell der Gegensätze. Zweitligist Coventry City nimmt es mit Manchester United in Bestbesetzung auf. Und zunächst läuft alles nach Plan für die Red Devils. Scott McTominay bringt Erik ten Hag's Team in Führung. Harry Maguire legt per Kopf noch in Halbzeit 1 nach. Das 3:0 dann durch Bruno Fernandes in der 59. Minute. Game over? Mitnichten. Erst jetzt dreht der Underdog auf. Und wie? Der Achtplatzierte der Championship mit Herz, etwas Glück und starken Nerven. Das 3:3 in der Nachspielzeit per Elfmeter und damit nicht genug. In der Verlängerung trifft Coventry City erneut. Wembley bebt. Das 4:3 der Siegtreffer für den Außenseiter, denken alle. In der Entstehung aber abseits, kein Tor. Das Elfmeterschießen entscheidet. Und hier setzt sich Manchester United am Ende durch. Højlund zum Sieg der Red Devils, die mit gleich zwei blauen Augen ins FA Cup-Finale einziehen.
Also Manchester United im Finale gegen Manchester City. Müsste man eigentlich nicht nach London fahren für das Ding, aber macht wahrscheinlich beiden umso mehr Spaß. City gegen United.
Ich glaube nur City. Ich würde nur City Spaß machen.
Ich glaube nicht. Könnte ein Pokalsieg die Zeit von Ten Hag bei Manchester United verlängern und Thomas Tuchel dort verhindern, den Sie als klaren Favoriten sehen? Und auch dort gibt es mittlerweile Kontakt?
Glaube ich nicht. Kann mir nicht vorstellen. Also das war ja gestern sinnbildlich für vieles, was sie so veranstalten in dieser Saison. Nein, ich glaube, da werden sie über das eine Spiel hinaus gucken. Ich glaube, die Zeit von Ten Hag ist vorbei. Dazu haben sie zu wenig rausgeholt. Champions League wird es nicht werden mehr. Das ist nicht aufzuholen. Aston Villa, Emery und andere vor ihnen. Ich glaube, nein, das wird, also Pokal hat seine eigenen Tralala, aber dass City jetzt mit der Wut, die haben nach dem Ausscheiden gegen Real Madrid in der Champions League, dass die sich den FA Cup nehmen lassen, das halte ich für unwahrscheinlich.
Gut, so viel zum internationalen Fußball und jetzt zu dem Thema, liebe Fußballfans, was uns während der Sendung erreicht hat. Nochmal ganz klar sortiert. Lars Ricken wird am 1. Mai Geschäftsführer Sport bei Borussia Dortmund. Also nächste Woche Dienstantritt. Sebastian Kehl bleibt BVB-Sportdirektor unter Ricken und Sven Mislintat als Dritter im Bunde kümmert sich um das Thema Kaderplanung und alles, was damit zusammenhängt. Hans-Joachim Watzke, die Figur des BVB in den letzten knapp 20 Jahren, wird noch wie geplant der Geschäftsführung angehören, auch als Vorsitzender, und sich dann in 2025 zurückziehen und der anderen Truppe sozusagen das Feld überlassen. Ricken, neuer starker Mann mit einem starken Berater Matthias Sammer an der Seite. Ich bin völlig überrascht.
Ja, absolut. Dass Lars Ricken einen guten Job macht mit der Jugend des BVB, ist bekannt und an Namen festzumachen und an deren Erfolgen. Aber dass er auf die Art vorbeizieht an Sebastian Kehl, ist bemerkenswert. Und dass Kehl das mitmacht, weiß ich nicht. Aber nochmal, ich bin nicht Karriereplaner für Sebastian Kehl oder für sonst jemand. Ich bin genauso überrascht, dass er das kann. Und wenn Matthias Sammer sich noch stärker einbinden lässt und nicht nur streng guckt auf der Tribüne, Mathe ist ja auf, das meine ich nicht ernst. Nur ein Witz, ein Scherz, nur ein Scherz. Wenn Matthias Sammer da nochmal richtig, noch richtiger einsteigt und dann mit Ricken zusammen, klingt das richtig gut. Mislintat hat Dortmund in der Vergangenheit, er trifft auch nicht mehr auf Thomas Tuchel, sondern er wird da geschätzt. Das passt. Wie hat Clemens Tönnies dann irgendwann mal gesagt, wir brauchen jetzt bald einen Knickbus. So viele Leute haben wir hier. Also ich meine Sven Bender und dann haben wir noch Sahin neben Terzic, und wenn die alle, die können ein Mannschaftsbild machen. Dann brauchen wir die Mannschaft, diese 30 Leute nicht, sondern das sind schon viele, die da das Sagen haben. Das heißt, sie haben sich das alles gut überlegt und sie haben, nehme ich mal an, die Dinge, die Zuständigkeit klar benannt. Weil es sind sehr viele Köche.
Und die Personalie Lars Ricken, die logischerweise das BVB-Herz wahnsinnig erfreut. Wir erinnern uns an einen legendären Satz. Ich weiß gar nicht, darf man einen Satz nennen? Es waren zwei Worte.
Lupfen jetzt.
Das war 97 gegen Juve.
Wenn das ein Satz ist, okay.
Mini. Bei Bild sagt man dann einen Minisatz.
Ein Minisatz. Genau. Jedenfalls präzise.
Damit sind wir aus allem raus. Also Champions League Held 1997. Wird der neue starke Mann 2024 schon aber auch ein Risiko, jemanden dort einzusetzen, der, wenn man es jetzt mal mit Max Eber beim FC Bayern vergleicht, noch keinerlei Management-Erfahrung auf diesem Niveau hat?
Oder Sie haben zugeguckt, wie er diese Jugendabteilung gemanagt hat, und dann verbietet sich für uns, da drin rumzudoktern. Wenn die gesehen haben, der kann komplizierte Phasen, der kann Krisen, der kann das und das hinkriegen. Warum nicht? Es ist ein mutiger Schritt. Und deswegen sind wir ja alle so überrascht.
Er wird immer noch jung. Jetzt müssen wir irgendwann mal aufhören, den 17, den, ja, irgendwann wird auch der 17-jährige Leimen, der wird dann irgendwann mal erwachsen. Also deswegen,
aber genauso geht's mir bei Lars Ricken auch. Also wird getippt hätte ich jetzt ja so Mitte 20.
Mitte 20, Lars, ach, warte doch noch mal. In 10 Jahren kannst du immer noch. Nein, der ist ein erwachsener Mann und der hat offenbar was auf dem Kerbholz, was die Watzkes und Sammers, und da waren alle, der oben beteiligt, dazu bringt zu sagen, der kann diesen Club, und das ist ja nicht ein Klubchen, sondern der kann diesen Club führen in Zukunft. Und die Ansprüche werden nicht geringer, nur weil jetzt Lars Ricken Watzke folgt, sondern das wird Ihnen die Südtribüne schon klar machen, um was es da geht.
In jedem Fall herzlichen Glückwunsch an Lars Ricken zu diesem Karriereschritt.
Absolut.
Das ist sehr bemerkenswert. Und das Thema ist so gut, Herr Reif, dass ich denke, am Donnerstag um 10.30 Uhr werden wir da doch noch mal einen Block eröffnen, oder? Wenn die handelnden Personen auch erklärt haben, was sie in dem Fall umtreibt.
Und den Bayern-Trainer werden wir haben.
Ich wollte es gerade sagen. Ich habe so das Gefühl, diese Woche, ja, es ist keine englische Woche, es findet keine Champions League, kein Pokal, auch wenn die Bayern da schon lange nicht mehr dabei sind, statt. Eignet sich dafür, die Dinge zu sortieren, oder?
Ja. Ist keine Raketenwissenschaft, aber irgendwann muss einer dann ja sagen.
Dann würde ich sagen, die Vereine sortieren. Wir ordnen dann am Donnerstag idealerweise ein. Ich sage danke, Herr Reif. Wir sagen Ihnen danke. Vielleicht hat ja jemand Strichliste geführt, was die Reif-Formulierungen heute betroffen hat. Ob da ein Phrasenschwein gereicht hätte?
Nein, das muss aufhören.
Wie gesagt, gerne per Mail. Freuen uns, auch das würden wir am Donnerstag auflösen. Vielen Dank, das war es von uns. Ihnen, Herr Reif, nochmal vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns am Donnerstag hier wieder um 10:30. Machen Sie es gut. Tschüss. Light!